das versucht mir zusammenzupuzzeln, weil was ist das für eine Geschichte, wo die Verwandten auch in aller Welt zerstreut sind und wo die Eltern auch nicht wirklich darüber sprechen, weil es vielleicht kompliziert oder schmerzhaft ist.
Würde ich jetzt fragen, wie hast du dich eigentlich als junge Frau gefühlt, als du das und das gemacht hast, dann wird die mir einen Vogel zeigen, ja?
Was ihre Mutter hat, ist Resilienz. Und das fand ich irgendwie, war für mich ein totaler Aha-Moment, einfach mal ein bisschen zu switchen im Kopf, zu denken, okay, die machen zu und wahrscheinlich ist das nicht so gut, aber vielleicht haben sie genau das gebraucht, um ihren Alltag zu bewältigen, um trotzdem vielleicht fröhliche, glückliche Menschen zu werden. Und ja, dann muss halt die zweite Generation daran arbeiten, aber die hat vielleicht auch mehr Ressourcen. Und das fand ich war so ein richtig schöner Full-Circle-Moment, wo ich dachte, okay, so der Sohn fühlt sich total gesehen in unseren Leiterfahrungen, aber die Mutter hat es auch Jahre später dann verstanden, dadurch, dass unsere Generation angefangen hat, mal darüber zu sprechen, dass es zu viel war. Und dieses Gefühl, endlich mal verstanden zu werden, gehört zu werden oder repräsentiert zu werden gewisserweise, weil es so ein seltenes Gefühl ist, jemanden zu sehen, der aussieht wie man selbst oder mal so eine Geschichte zu hören, die man ganz ähnlich selbst so erlebt hat. Das ist ein total berauschendes Gefühl.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Ich sitze heute in der Küche meines neuen Gastes, den viele aus dem Podcast Rise and Shine kennen, wo postmigrantische Themen besprochen wurden, ganz besonders der vietnamesischen Diaspora. Mein Gast ist Redakteurin bei Zeit Online im Ressort X und jetzt hat sie ein ganz besonderes neues Buch herausgebracht. Das Buch heißt Komm dahin, wo es still ist, eine Erkundung, und es handelt sich um einen Briefwechsel zwischen ihr und ihrem Ehemann Ahmad Katlesch. Herzlich willkommen, Vanessa Wu.
Hallo, hallo.
Schön, dass du da bist oder dass ich in deiner Küche sein darf.
Ich freue mich auch, dass du hierher gefunden hast und all die 5 Stockwerke nach oben gelaufen bist.
Ich bin sogar einmal falsch gelaufen ins andere Haus und auch nochmal 5 Stockwerke hochgelaufen. Aber du hast mich mit einem wunderbaren Eistee begrüßt. Aber jetzt ist erstmal keine Zeit für Tee, sondern jetzt wollen wir erstmal dich ein bisschen kennenlernen. Erzähl uns doch mal, wenn man dich nicht kennt, wer bist du eigentlich?
Wow, das ist eine so große philosophische Frage, dass ich da gerade ein bisschen nachdenken muss. Ich sehe mich in erster Linie als Autorin, Journalistin, Geschichtenerzählerin. Und ein besonderes Anliegen ist mir schon immer gewesen, so Geschichten zu erzählen, die so ein bisschen von den Rändern der Gesellschaft kommen. Ich bin in einem Asylbewerberheim in Niederbayern aufgewachsen. Dort bin ich auch geboren, ganz im Süden Deutschlands, das ist fast an der Grenze zu Österreich. Und da gab es sehr wenige Menschen wie mich. Also es gab auch in meinem Gymnasium zum Beispiel war ich die einzige Ausländerin und dann gab es irgendwann einen zweiten, der war Bulgare. Und so bin ich erstmal allein unter weißen Menschen aufgewachsen, habe aber immer gemerkt, ich erzähle so gerne Geschichten, vor allem niedergeschriebene Geschichten, finde sie aber nirgendwo um mich herum, wenn ich zum Beispiel Zeitung lese oder Bücher oder Fernsehen gucke. Und so entstanden nach und nach verschiedene Formate, die sich mit unerkundeten Winkeln dieses Landes beschäftigen. Rise and Shine war so eins, da habe ich mich spezifisch mit der vietnamesischen Diaspora beschäftigt, aber ich hoste zum Beispiel auch eine Gesprächsreihe in der Schaubühne in Berlin. Da spreche ich über Geld, also ein Thema, mit dem alle was anfangen können, aber das oft von Ökonomen oder auch vor allem männlichen Personen behandelt wird, von Menschen, die viel Geld haben. Mich interessiert aber, wie prägt die soziale Herkunft, also Vermögensverhältnisse innerhalb der Familie, aber auch aktuelle Vermögens- und Einkommensverhältnisse, wie prägt das eigentlich die Biografie, die Einstellungen zum Leben, die Entscheidungen, die man im Leben so trifft und auch die Beziehungen zueinander.
Lass mich mal ganz kurz eine Nachfrage stellen. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich mich mit Menschen treffe, wir haben beide dasselbe studiert, wir haben beide Ethnologie studiert, unter anderem im Bachelor. Und dann habe ich oft das Gefühl, dann ist man schnell in so einer SozialwissenschaftlerInnen-Bubble drin, wo viele Begriffe fallen, die vielleicht gar nicht jetzt alle kennen. Lass uns mal anfangen mit dem Begriff vietnamesische Diaspora. Was ist das eigentlich?
Also es gibt Vietnamesen natürlich nicht nur in Vietnam, sondern in aller Welt. Und mit Diaspora meint man die Leute, die nicht dort sind, wo ihre Vorfahren zumindest zum größten Teil waren. Und dieser Begriff ist aber auch nicht, den benutzen nicht alle, also nicht alle Vietnamesen, die in Deutschland sind, würden sich als Diaspora bezeichnen und auch nicht alle Vietnamesen, die in Deutschland sind, würden sich als Vietnamesen bezeichnen. Deswegen sollte ich sie besser vielleicht auch nicht gleich so bezeichnen, aber Menschen mit Vietnambezug, mit biografischem Vietnambezug. Und zu denen gehöre ich theoretisch auch. Es gibt in Deutschland so knapp 200.000, vielleicht inzwischen ein bisschen mehr. Wir leben relativ zerstreut und kamen in mehreren Einwanderungswellen nach Deutschland. Es gibt die sogenannten Boat People, das waren Geflüchtete, vor allem aus Südvietnam. Und die kamen dann im Westen Deutschlands unter, vor allem Niedersachsen, wurden auch sehr gut aufgenommen von Deutschland. Dann gab es die ehemaligen Vertragsarbeitenden, die kamen wie die Gastarbeiter in Westdeutschland in die DDR damals. Viele von denen aus Nordvietnam oder Zentralvietnam. Und jetzt die jüngere Generation kommt vor allem aus Zentralvietnam. Das sind klassische WirtschaftsmigrantInnen, also Leute, die hierher kommen, um zu arbeiten. Ziemlich divers also, man denkt Vietnamesen, aber im Grunde sprechen wir tatsächlich sehr unterschiedliche Dialekte, verstehen uns teilweise auch gar nicht, stehen politisch ganz anders. Und das alles machte mich irgendwie sehr neugierig, weil ich mich gefragt habe, woher komme ich? Und bevor ich herausgefunden habe, das ist kompliziert, wollte ich erstmal diese anderen Leute kennenlernen, die vielleicht eine ähnliche Herkunft haben. Ging davon aus, dass es so eine Identität ist, die ich finden würde. Ja, das war dann ein Irrglaube. Ich habe dann festgestellt, okay, wir sind so unterschiedlich, wie auch alle anderen Menschen in Deutschland unterschiedlich sind.
Das ist auch sehr stark meine Erfahrung. Ich habe einen sehr liebevollen und langen Bezug mittlerweile zu Vietnam. Hat verschiedene Gründe, unter anderem, weil einer meiner besten Freunde sich regionalspezifisch auf das Land spezialisiert hat, weil ich auch schon öfter zu Besuch sein durfte, viele Menschen kenne. Und auch meine Erfahrung ist tatsächlich, ich dachte am Anfang, ist spannend, lerne ich Vietnamesen in Deutschland kennen und habe dann ganz schnell gemerkt, oh, es gibt Menschen, die überhaupt kein Vietnamesisch mehr sprechen, obwohl sie in zweiter Generation da sind, oder sogar Menschen, die teilweise Fluchterfahrung haben, trotzdem kein Vietnamesisch sprechen. Es gibt Menschen, die, wie du sagst, natürlich aus allen möglichen Einkommensschichten, aus allen möglichen, mit allen möglichen auch geschichtlichen Hintergründen, denn die vietnamesische Geschichte ist ja auch eine sehr, sehr turbulente, auch die neuere vietnamesische Geschichte. Und so ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Kontakt zwischen uns beiden jetzt entstanden. Wir haben eine gemeinsame Freundin, Fürn, ganz liebe Grüße an dieser Stelle.
Liebe Grüße.
Und die hat ein ganz wunderbares Zentrum mit einem tiefen, guten Freund von ihr, auch Hung, hier in Berlin eingerichtet, nämlich Zeitgeist, das wir ganz herzlich empfehlen wollen an alle Menschen da draußen, die vielleicht Deutsch lernen möchten noch. Und
ist auch ein schöner Coworking-Space, ein schöner Event-Space, alles mögliche gibt es da. Und es ist so schön eingerichtet, das ist auch eine Filmkulisse oder ja.
Es ist wirklich so. Also da mache ich wirklich ganz unverhohlen jetzt Werbung für. Und du hast ja heute Abend unter anderem auch eine Lesung in deinem Buch da. Ich glaube, das wird eine richtig coole Veranstaltung. Aber das wollen wir gleich besprechen. Jetzt, genau, also. Und was ich ganz spannend finde, weil ich gestern Abend in Berlin angekommen bin und dann mit Fung mich auch noch ein bisschen unterhalten habe und da haben wir natürlich wieder so ein bisschen unsere Biografien ausgetauscht, wieder mal über was geredet. Und da hat sie halt so ein bisschen die Geschichte ihrer Familie erzählt, wo es sehr viel aus einer sehr wohlhabenden, sehr einflussreichen Familie dann um die Enteignung geht. Und das ist ja eine ganz, ganz andere Geschichte als Menschen, die kommen, weil sie sagen, ah, hier ist vielleicht eine Wirtschaftsmöglichkeit, ne?
Total. Ich habe auch eine ganz ähnliche Familiengeschichte. Meine Familie wurde auch 1954 enteignet. Dazu muss man wissen, Vietnam war vorher eine französische Kolonie. Und die gesamte bürgerliche Elite war im Kolonialapparat eigentlich eingebunden. Zumindest, also es waren nicht alle vielleicht beim Militär oder haben dieses Kolonialgebiet irgendwie verwaltet. Aber mein Opa war zum Beispiel Übersetzer. Also die meisten, die höhere Schulen besucht haben, hatten irgendwas damit zu tun. Und als Rache wurden sie von den Kommunisten dann, nachdem Vietnam dekolonialisiert wurde, enteignet. Und an sich kann man das richtig finden, die Kolonialherren und alle sogenannten Kollaborateure loszuwerden. In meiner Familie hat es extrem viel Leid verursacht. Es ist eine Tante verschwunden, andere wurden gefoltert. Meine Familie ist seither in aller Welt zerstreut. Und ich glaube auch dadurch, dass ich eben so ohne Familie aufgewachsen bin, also mit meinen Eltern, aber jetzt ohne Verwandte, ohne Großeltern, ist ganz wenig Wissen darüber bei mir da. Und ich habe das versucht, mir zusammenzupuzzeln, weil was ist das für eine Geschichte, wo die Verwandten auch in aller Welt zerstreut sind und wo die Eltern auch nicht wirklich darüber sprechen, weil es vielleicht kompliziert oder schmerzhaft ist.
Das ist wahnsinnig, glaube ich, schwer zu begreifen, aber ich habe ein sehr großes Maß an Empathie, glaube ich, für diese Wurzelsuche, würde ich das jetzt mal nennen, weil, also ich bin halb Italiener, halb Sizilianer, meine Familie, genau, meine sizilianische Familie, du hast natürlich in Sizilien wahnsinnig viel Landflucht, du hast keine Perspektiven, du hast auch viel Leid, du hast Probleme mit der Mafia gehabt und so weiter und so fort und deswegen kenne ich das vom Ansatz eben auch, was es heißt, wenn du irgendwo aufwächst und eigentlich oft teilweise nicht dazugehörst. Jetzt ist es bei mir aber ja so, dass ich ja sehr weiß aussehe. Das heißt, das nennt man ja Person, ne? Das heißt, ich werde als weiß gelesen in der Gesellschaft. Das heißt, wenn überhaupt, gab es immer in der Schule durch den Namen oder sowas. Aber so die Geschichte, die du erzählst, da geht es ja ganz viel auch in dem Podcast Rise and Shine drum. Das ist ein Wortspiel auf Rise and Shine, also sagen, steh auf, mein Sonnenschein, genau. Ein bisschen, aber mit Rise, wie Reis, ne?
Genau.
Warum ist das denn, wir laden ja immer inspirierende Leute an, warum ist das so wichtig, diese Wurzelsuche?
Ich weiß nicht, ob sie wichtig ist, aber auf jeden Fall kommt sie bei vielen Menschen irgendwann mal, gerade wenn es nicht ganz selbstverständlich die ganze Zeit erklärt wird. Als deutsche Person kann man sich das vielleicht nicht so vorstellen, aber im Grunde lernen Deutsche auch ständig über ihre Wurzeln. Wir haben ja Geschichtsunterricht und wir haben Filme, wir haben Bücher und so weiter und so fort. Und wenn es so komplett fehlt, dann geht man eben selber auf die Suche. Und was ich aber wichtig fand, war jenseits der Suche eine Community aufzubauen. Ich habe im Studium dann versucht, alles zu sammeln, was ich über Vietnam und Vietnamesen finden konnte, Dokus geguckt, wissenschaftliche Arbeiten, aber das war's nicht wirklich, habe ich dann gemerkt. Ich habe dann irgendwann viel auf akademischer Ebene über dieses Land verstanden, aber wirklich viel verstanden habe ich dann, als ich diesen Podcast mit Minh Thu Tran damals angefangen hatte, 2018, und wir einfach so mal losgeredet haben, uns Geschichten erzählt haben aus unserer Kindheit, von unseren Eltern. Und nach 1, 2, 3, 4 Folgen, wir hätten auch niemals gedacht, dass wir das 5 Jahre lang auch durchziehen, jeden Monat, kamen immer mehr Leute dazu, haben uns dann geschrieben, haben uns ihre Geschichten erzählt, sodass wir gar nicht mehr nach unserer Geschichte suchen mussten oder sie irgendwie ja woanders finden mussten, sondern Leute kamen zu uns und plötzlich hatten wir eine Community, die dann angewachsen ist zu Hunderten und Tausenden. Und was uns alle, glaube ich, sehr verbunden hat, ist dieses Gefühl der Entrücktheit in der Kindheit oder in der Jugend, weil wir auch nicht zwingend auf bestimmte Städte konzentriert sind, und dieses Gefühl, endlich mal verstanden zu werden, gehört zu werden oder repräsentiert zu werden gewisserweise, weil es so ein seltenes Gefühl ist, jemanden zu sehen, der aussieht wie man selbst, oder mal so eine Geschichte zu hören, die man ganz ähnlich selbst so erlebt hat. Das ist ein total berauschendes Gefühl. Ich glaube, wenn man das die ganze Zeit selbstverständlich um sich herum hat, weiß, hat man vielleicht nicht so das Gefühl dafür. Andererseits, wenn sich Leute vom Urlaub erzählen und zwei waren am selben Ort, dann kommt da auch dieses berauschende Gefühl. Und genau so war das für mich mit dem Podcasten, dass es plötzlich Leute gab, deren Eltern ganz ähnlich waren. Und so haben wir über die Jahre viele Geschichten gesammelt, die für uns sehr heilsam waren. Also so heilsam, dass wir auch nach 5 Jahren sagen konnten, okay, es ist jetzt nicht alles erzählt, aber wir haben für uns erstmal genug herausgefunden, und andere Menschen müssen selber auf die Suche gehen oder werden auf die Suche gehen, und wir machen denen mal Platz.
Ich möchte dir ein ganz großes Kompliment mittragen, weil wir haben uns jetzt hier heute in deiner Küche zum ersten Mal getroffen, kannten uns vorher nicht, aber ich habe schon von vielen Menschen erfahren, die dich kannten, dass der Podcast, dass ihr ihnen unglaublich viel Kraft gegeben habt. Also dass sozusagen das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es eine heilsame Wirkung hatte und dass es irgendwie ein berauschendes Gefühl war. Kannst du ein Beispiel dafür nennen, wie das für dich war? Also so, wo du gesagt hast, das ist gerade was Heilsames für mich.
Also was mir besonders viel bedeutet hatte, war, als wir am Anfang über strenge Eltern sprachen und so ein bisschen dieses Klischee des Vorzeigemigrantsein, also so der gute Ausländer in Anführungsstrichen zu sein, und wie sehr wir darunter auch gelitten hatten. Also wir haben das schon so mitgespielt, dieses Anpassungsspiel, aber eigentlich war das ein bisschen zu viel Druck von den Eltern, wenn die einem immer sagen, du musst doppelt und dreifach so gut sein beispielsweise. Auf diese Folge gab es erst Feedback von einem, mit dem ich inzwischen auch gut befreundet bin, der irgendwie meinte, ja, er hat es genauso erlebt, er war nicht Vietnamese, sondern Koreaner, Halbkoreaner. Und dann überraschenderweise, kurze Zeit darauf, schrieb eine andere Person, eine ältere Frau, dass ihr Sohn ihr diese Folge gezeigt habe und sie das jetzt nach vielen Jahrzehnten auch so reflektieren kann, dass sie vielleicht ein bisschen zu streng war damals, aber den Druck, den sie selber gespürt hat, einfach auf zu ihren Kindern weitergegeben hatte. Und das fand ich war so ein richtig schöner Full-Circle-Moment, wo ich dachte, okay, so der Sohn fühlt sich total gesehen in unseren Leiterfahrungen, aber die Mutter hat es auch Jahre später dann verstanden, dadurch, dass unsere Generation angefangen hat, mal darüber zu sprechen, dass es zu viel war, dass wir es verstehen, warum es damals so sein musste, aber dass es irgendwie zu viel war. Und die beiden sind dann über diesen Podcast ins Gespräch gekommen.
Mega, mega schön, das so auch mitzukriegen, ja, dass es auch das Feedback gab. Warum ist es denn so, würdest du sagen, dass man, ist es ja auch so ein bisschen ein Klischee über, ich würde jetzt mal schon sagen, asiatische, migrantische Eltern generell, aber gerade auch für Vietnam, dass die besonders streng sind und dass es oft viele Menschen gibt, die sagen, ich fühle mich da einfach sehr, sehr lieblos behandelt.
Also es heißt oft, dass es vielleicht was Kulturelles ist, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Also natürlich spielt irgendwie das Konfuzianistische rein oder auch der Wert von Bildung an sich. Aber wenn man Studien betrachtet, dann war das vor allem die erste Generation mit ihren ältesten Kindern, die so streng war und so damit umgegangen ist. Ich kann bei meinen eigenen Geschwistern beobachten, dass meine Eltern da nicht mehr so streng waren und dass meine Geschwister dann auch nicht gleichermaßen getrieben waren wie ich zum Beispiel. Und man sieht das auch statistisch, so dass ich sagen würde, ich glaube, es ist so ein Klischee, das nicht vielleicht auf Vietnamesen zutrifft, aber auf die erste Generation eingewanderte Menschen mit ihren Erstgeborenen. Und die kam halt sehr gehäuft. Also bei Vietnamesen gibt es halt so bestimmte Einwanderungswellen und nicht so eine konstante Migration.
Und jetzt ist es ja aber auch so, dass es ganz oft einfach wirklich um Traumaweitergabe geht, ne? Also du hast ja dieses, so ein Trauma zu überwältigen, das weiß die deutsche Gesellschaft auch sehr, sehr gut. Ich meine, wir sind jetzt 3-4 Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg und trotzdem merkst du immer noch überall an jeder Stelle in der Gesellschaft, wo sozusagen auch Traumata hochkochen. Und in der vietnamesischen Geschichte ist es ja eigentlich noch viel frischer, ne? Viele der Traumata sind noch sehr viel frischer.
Die Kriege sind auch noch nicht so lange her. Also der letzte größere war dann in den 70er Jahren, ich sage bewusst größere, weil es danach noch so viele kleinere Kriege gab und kleinere Gefechte und kriegerische Auseinandersetzungen. Und das haben wir auch festgestellt beim Podcasten, dass das, was die Deutschen nach 45 so erlebt hatten, dass es eine komplette schweigende Generation gab und erst mit den 68ern so das Reden darüber anfängt, dass wir das zeitversetzt erleben, dass wir auch Eltern haben, und zwar nicht Großeltern, die nicht wirklich sprechen und jetzt anfangen, Fragen zu stellen und verstehen zu wollen. Denn vieles ist einfach, ich glaube, vieles braucht Zeit. Also vieles braucht sehr viel Zeit, Geduld, Behutsamkeit, damit umzugehen, um nachzufragen, Geschichten herauszufinden. Dafür war der Podcast auch ganz toll und hat man einfach einen Vorwand, über alles das zu reden. In der Familie ist es schwieriger zu sagen, ja, was war da? Und dann, meine Eltern zumindest packen da nicht die krassesten, traumatischen Geschichten aus. Es gibt natürlich auch welche, die sowas machen.
Aber ich wollte gerade noch ganz kurz fragen, hast du eigentlich deinen Eltern mal den Podcast gezeigt?
Ja, ja, also meine Eltern kennen den Podcast, aber meine Eltern verstehen bis heute nicht so gut Deutsch. Das heißt, Podcast ist für sie ein bisschen zugänglicher, aber sie verfolgen meine Arbeit leider nicht so sehr. Aber sie wissen, was ich mache. Sie wissen ja, dass ich dann ein Interview zum Beispiel mit denen geführt habe. Ich sehr viele Interviews mit denen geführt.
Ja.
Aus reinem Eigeninteresse und dann mit dem Vorwand, das ist für den Podcast. War es dann auch. Aber es war schon auch wirklich okay. Viel für mich.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Aber was haben Sie mitgemacht?
Ja, ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Also vordergründig, weil sie natürlich die Karriere und den Beruf der Tochter unterstützen wollen. Aber ich glaube, auch für sie war dieses Mikrofon oder dieses Medium dazwischen ein Weg, viel leichter über schwere Geschichten beispielsweise erzählen zu können als ganz ohne.
Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe das Gefühl generell, auch zum Beispiel auch wieder bei der deutschen älteren Generation oder generell bei der Generation, einfach mal über Gefühle reden, einfach mal sagen, hey, erzähl doch mal, ist schwierig, aber zum Beispiel bei meiner Großmutter das Gefühl, überhaupt, wenn ich über Dinge reden will, dann sage ich, du, das würde mich sehr interessieren, wie war denn eigentlich der Onkel so und so oder wie habt ihr denn das und das erlebt? Und wenn das in so einem Rahmen von die Enkel sitzen jetzt am Tisch und wir würden jetzt gerne was irgendwie einfach generell über früher, über unsere Geschichte erfahren, mit so konkreten Fragen. Das hilft schon alleine, über Dinge zu reden, also würde ich jetzt fragen, wie hast du dich eigentlich als junge Frau gefühlt, als du das und das gemacht hast, dann wird die mir einen Vogel zeigen, ja.
Total.
Aber würde ich jetzt sagen, erzähl doch mal, wie war denn das? Wie hast du denn Opa kennengelernt oder irgendwie sowas? Dann fallen so nebensächlich so Dinge, ja, so Bemerkungen, wo du denkst, ach guck mal, und so hat sie sich dabei gefühlt. Oder so war das für sie. Das war dann wohl irgendwie. Und das fand ich, ich glaube, dass das tatsächlich sehr schlau ist, was du gemacht hast, so dieses Medium zu nutzen, ja.
Ich meine, sonst ist dieses Medium Therapie, da gibt's ja auch nochmal eine dritte Person und oft reicht es eben nicht, mit sich selbst sich einfach alleine hinzusetzen und nachzudenken. Teilweise nicht mal mit Leuten, die man sehr gut kennt, sondern es muss irgendwas Drittes, anderes sein, das so die Routinen durchbricht und macht, dass man endlich mal sich öffnet.
Ja, ich meine, und das machen wir jetzt letztendlich beim Good News Magazin. Das ist ja auch viel Ehrenamt bei uns und das ist einfach auch eine Art von Therapie, ja, dass wir uns bewusst mit guten Sachen und mit inspirierenden Menschen wie dir beschäftigen. Und das bringt mich so ein bisschen zum Thema Trauma-Bonding, weil ich so das Gefühl habe, vieles von dem, was du beschreibst, ist ja erstmal keine gute Nachricht. Das ist erstmal sehr, sehr eine wahnsinnig bedrückende Thematik, eine sehr schwierige Thematik. Und wenn wir über das Thema Trauma sprechen, finde ich eine Sache sehr interessant, sehr auffällig. Vielleicht ist das auch nur meine Hypothese jetzt erstmal. Aber ich habe so das Gefühl, dass gerade so was die vietnamesische Community oder die vietnamesische Diaspora, wie wir das jetzt nennen wollen, dass das ganz oft Ah nein, ich würde es gar nicht auf die vietnamesische Community alleine beschränken, aber das ist oft die zweite Generation, die eigentlich gar nicht unbedingt betroffen, direkt betroffen war. Ich meine, du warst jetzt in dem Fall, du hast uns eben erzählt, du warst in einer Geflüchtetenunterkunft in Bayern. Du warst betroffen, aber du warst vielleicht nicht so stark im Land von gewissen Dingen betroffen. Aber dass die noch fast viel mehr, noch mehr an den Traumata leidet, als die Generation, die eigentlich vor Ort war. Was glaubst du, ist das, also würdest du das bestätigen? Und wenn ja, was glaubst du, woran könnte das liegen?
Mehr weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass es sowas wie intergenerationelle Traumata gibt oder intragenerationelle Traumata, also dass Traumata von Generation zu Generation weitergegeben werden. Man hat das an jüdischen Menschen beispielsweise erforscht, dass es auch noch viele Generationen weiter ein Leid ist, ohne jetzt spezifisch eine Geschichte oder eine selbst erlebte Ursache benennen zu können. Aber ich glaube, das manifestiert sich manchmal an, ja, einem eigenartigen Verhalten, dass man so ängstlich oder klein durch die Welt geht und dann sehen es Kinder und dann gehen sie auch ängstlich und klein durch die Welt, auch wenn sie jetzt selber vielleicht nicht einen Krieg erlebt haben oder den Tod eines nahen Angehörigen. Und der Unterschied zur ersten und zweiten Generation, ich glaube, dass die erste oder dass die, die es erlebt haben, deutlich mehr leiden, aber dass die irgendeinen Weg gefunden haben, das komplett zuzumachen, um weiterzuleben. Ich habe letztens ein Theaterstück gesehen, das sehr schön war, von Falk Richter, The Silence. Und da versteht er einfach nicht, warum seine Mutter, die so vieles durchgemacht hat, so eine fröhliche Frau ist, die geht joggen und will einfach nicht über ihre, ja, schlechte Vergangenheit sprechen. Und er macht es ihr total zum Vorwurf, weil er meint, er leidet so stark darunter. Und das Stück, ich spoilere das einfach, ist schon ein bisschen älter, endet ein bisschen damit, dass die Therapeutin sagt, ja, aber stellen Sie sich mal vor, die Mutter würde es alles zulassen, das alles fühlen, dann könnte sie sich ja gleich die Kugel geben. Was ihre Mutter hat, ist Resilienz. Und das fand ich irgendwie, es war für mich ein totaler Aha-Moment, zu den einfach mal ein bisschen zu switchen, im Kopf zu denken, okay, die machen zu und wahrscheinlich ist das nicht so gut, aber vielleicht haben sie genau das gebraucht, um ihren Alltag zu bewältigen, um trotzdem vielleicht fröhliche, glückliche Menschen zu werden. Und ja, dann muss halt die zweite Generation daran arbeiten, aber die hat vielleicht auch mehr Ressourcen. In meinem Fall ist es so, ich kann mehr darüber nachdenken, ich kann das künstlerisch verarbeiten, ich kann auch Therapie machen, ich kann alle möglichen Dinge machen, um diese Schmerzen zu verarbeiten. Weil meine Eltern, die mussten halt wirklich erstmal überleben.
Das ist jetzt ein spannender Nachsatz gewesen, weil davor wollte ich jetzt schon ganz frech sagen, ja, okay, also haben die älteren Menschen eigentlich recht, wenn sie sagen, boah, wir reden da einfach nicht drüber, wir schieben das weg und hey, und happy sein und einfach nicht so, und ihr seid so eine Labergeneration, ihr müsst immer alles fühlen und das ist alles, und wir sind jetzt hier unglücklich mit unseren blöden Podcasts und so reden wir jetzt über diese Dinge. Also haben sie recht, eigentlich machen sie alles richtig und wir machen es falsch.
Nee, nicht richtig oder falsch, aber ich kann mir vorstellen, dass einfach mehr nicht geht. Also bei einer gewissen Generation. Und dass ich das nicht so verurteilen möchte, sondern sage, okay, es ist zwar voll weird, ich konnte es lange Zeit gar nicht verstehen, aber jetzt denke ich, gut, dass du fröhlich alt wirst immerhin. Und wenn ich mehr Ressourcen, mehr Zeit und so weiter habe, um das aufzuarbeiten, why not? Daran ist auch nichts falsch. Und irgendwer muss es ja aufarbeiten. Wenn ich genauso das weiterfahre wie meine Eltern oder andere Elterngenerationen, dann will ich es halt an die nächste Generation weitergeben. Möchte ich aber nicht. Es gibt zwar noch keine nächste Generation, aber ich stelle mir vor, dass ich jetzt diese ganze Arbeit mache, damit es einfach irgendwann endet, dass diese ganze über Generationen sich angesammelte strukturelle Gewalt sich so zumindest ein bisschen auflöst.
Ja, ich verstehe, was du sagst. Ich glaube, ich bin noch nicht komplett mit dir d'accord, weil ich glaube, dass ja. Also finde das einen sehr fairen Punkt, das ist für mich jetzt gerade so ein kleines, ganz spannendes kleines Aha-Momentchen, dass ich so sage, okay, klar, wir haben auch einfach ganz andere Ressourcen und deswegen habe ich, glaube ich, auch immer sehr viel Verständnis für das, was Eltern oder Großelterngenerationen auch gemacht haben, aber für mich ist das eine Erklärung, das ist für mich keine Entschuldigung, weil das, was die da tun oder das, wie sie sich dann vielleicht erstmal auch selber schützen, ist ja, erzeugt ja trotzdem wahnsinnig viel Leid dann wieder bei ihrer nächsten Generation. Das
voll. Was dann mies ist zum Beispiel, ist, wenn die älteren Generationen den Jüngeren das Leid absprechen. So, ja, hab dich mal nicht so oder was soll das? Und immer bist du so empfindlich und was, also bei Gesprächen über Rassismus beispielsweise, dass sie das gar nicht verstehen, dass man irgendwie so drunter leiden kann, wenn die ja selber viel Härteres durchgemacht haben. Für mich war es dann richtig spannend, als ich diese Gespräche mit meinem Mann hatte, der auch erste Generation ist, aber auf, ja, so alt wie ich. Also so ganz viele Gespräche, die ich von meinen Eltern kannte, die ich auch so ein bisschen auf dieses Altsein irgendwie abgeschoben hatte, habe ich dann gemerkt, okay, krass, nee, ich kann auch jemanden treffen, der mit mir mehr oder weniger auf Augenhöhe ist, aber auch ganz ähnlich tickt. Und das ist eine Generationenfrage, die jetzt in unserem Fall so nah zusammengerückt ist.
Lass uns das als Cliffhanger benutzen, weil wir gerade schon unterspielt werden von einer leichten Saxophonmusik. Das ist das Zeichen, dass wir jetzt mal kurz nicht über Leid und Trauma und so weiter sprechen, sondern wir machen uns jetzt eine Tasse Tee und dann sehen wir uns in der Tea Time.
Grab your cup and saucer. It's time for tea.
So, wir haben uns jetzt hier eine Tasse Tee gemacht. Und das ist aber lieb, ich kriege jetzt gerade noch mal ein bisschen nachgeschüttet hier. Danke sehr. Ich trinke jetzt hier gerade, ich habe eine traditionell vietnamesische, würde ich sagen, Teeservie angeboten bekommen. Aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
Ich habe meine Lieblingstasse, die habe ich bei einer meiner ersten Studienreisen, die ich unternommen hatte, nach Ex-Jugoslawien, die ist das aus Belgrad, in den Balkan, die ist jetzt aus Belgrad. Und aus der Tasse darf niemand anderes trinken als ich selber. Da bin ich sehr, sehr eigen. Und die hat so ein Blumenmuster drauf und drinnen steht auch etwas mit kyrillischen Buchstaben. Und sie bedeutet mir deswegen, also aus zwei Gründen sehr viel. Einerseits, meine Eltern waren Vertragsarbeitende in Bulgarien und konnten das lesen. Und irgendwie mag ich dieses Kyrillische, aber einfach, weil ich das mit meinen Eltern verbinde, weil sie so viele Jahre dort waren und auch in Bulgarien geheiratet haben, noch fließend Bulgarisch sprechen, viele bulgarische Freunde hatten. Und dass ich irgendwie auch seltsamerweise als Teil meiner Biografie empfinde. Und andererseits war das einer der ersten Male, in denen ich so raus in die Welt durfte. Ich bin im Asylbewerberheim aufgewachsen, habe ich vorhin erzählt, und hatte ganz lange keine Aufenthaltspapiere und auch keinen gültigen Reisepass und nichts und konnte einfach nicht reisen. Und das hat zum Glück geendet, als ich dann volljährig war, mich einbürgern lassen habe, ein Studium begonnen habe und sogar ein Stipendium bekommen habe, die wiederum Reisen organisiert haben. Und so bin ich rausgekommen. Und es war so ein befreiendes, wichtiges Gefühl für mich. Und diese Tasse kommt aus dieser Zeit.
Das ist echt eine wunderschöne Geschichte auf jeden Fall dazu, weil es ja auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass es Übereinkommen gab zwischen den ehemals sowjetischen Staaten und Vietnam, vermute ich mal. Also die Fluchtgeschichte hängt damit
zusammen.
Genau,
diese ganzen sogenannten Bruderländer damals. Mhm,
genau, ja.
Und meine Mutter war Vertragsarbeiterin in Bulgarien und mein Vater hat sich da auch irgendwie hindurchgeschlagen, sie dann kennengelernt und geheiratet.
Sehr schön. Ja, aber jetzt wollen wir wollten ja nicht über Trauma und Krieg sprechen. Das ist natürlich ganz, ganz eng. Also das Private ist immer politisch, das Politische ist immer privat. Aber lass uns über ein schönes, erhellendes Thema kurz sprechen. Und zwar, was ich ganz cool fand bei dem Buch, über das wir gleich ein bisschen in die Tiefe gehen wollen. Du hast deinen Mann eigentlich übers Tanzen kennengelernt.
Ja, wir tanzen beide Tango, argentinischen Tango. Und das seit vielen Jahren, unabhängig voneinander. Er hat in Jordanien angefangen und das war für ihn auch so eine Weise, glaube ich, mit ganz vielen Leuten zu connecten. Er kam dann in Deutschland an und hatte gleich so ein Mega-Netzwerk, weil das so eine Sprache ist, die, wenn man sie lernt, eine körperliche, universal verstanden wird. Und das finde ich irgendwie auch so das Schöne, dass man nicht eine linguistische Sprache braucht, sondern es ist so eine Körpersprache im Grunde. Und ich kann überall in die Welt reisen, meine Tanzschuhe einstecken, dort eine lokale Milonga finden, so nennt man diese Tanzevents, Partys, weiß ich nicht, wie man das so gut übersetzt, mit irgendwelchen Fremden aus aller Welt tanzen. Also ich weiß gar nicht, ob ich Leute sonst aus Usbekistan und Korea und Kairo und so weiter kennengelernt hätte, wenn ich nicht Tango tanzen würde. Also wirklich so, da mischt sich so jede Bevölkerungsschicht, jede Nationalität, jede Körperform gefühlt auch. Das ist irgendwie ganz toll.
Das ist ja oft bei Tanzen so generell und das ist übrigens schon die zweite Tea Time, die wir jetzt haben im Weltaufgang-Podcast, wo wir über Tango reden.
Also wirklich?
Ich erinnere mich noch, Ellen Heinrichs, das ist so ein bisschen die…
Ach, vom Bonner Institut,
vom,
ja.
Ja, vom Bonner Institut, ganz liebe Grüße an sie. Wir waren lange quasi direkt, unsere Büros direkt nebeneinander und sie ist natürlich für uns eine große Inspiration, weil sie eine absolute Pionierin in Deutschland ist für konstruktiven Journalismus und auch einfach ein wahnsinnig netter Mensch. Und sie hat auch, das hat mich auch überrascht, da haben wir plötzlich über Tango geredet, die hat das auch über die Milongas so erzählt. Ich konnte da sehr connecten, weil ich einen Forschungsaufenthalt in Uruguay hatte, in Montevideo. Da gab es eben auch immer Milonga im Park sozusagen. Und ich frage mich aber, was ist es an Tango ganz speziell? Es könnte ja auch Samba sein oder Salsa, aber es ist ganz oft Tango, der dieses interkulturelle, internationale anzieht. Warum? Was denkst du?
Ich habe das Gefühl, der Unterschied ist, dass Tango ein ganz konzentrierter Tanz ist, der noch viel mehr auf Kommunikation abzielt als andere Tänze. Andere Tänze sind flirty oder machen Spaß oder sind manchmal auch für eine komplette Community gedacht. Es gibt ja auch so Volkstänze zum Beispiel. Bei Tango ist es 1:1, zwei Menschen, die miteinander tanzen und das für 3 oder 4 Lieder lang. Und dass diese 10, 15 Minuten, die man teilt in enger Umarmung, Brust an Brust, die ermöglichen so einen intensiven Austausch, dass ich glaube, dass das etwas ist, was einerseits sehr süchtig macht, leider. Also es frisst sehr viel Zeit und Geld. Aber das auch so bereichert ist auf persönlicher Ebene. Es gibt Leute, mit denen tanze ich seit Jahren und ich weiß gar nicht, was sie arbeiten oder was sie sonst in ihrem Leben machen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich kenne sie auf einer menschlichen Ebene so richtig, richtig gut. Also wir uns gegenseitig, da nimmt man jede Schwingung eigentlich wahr vom anderen Menschen. Und danach kann ich mir vorstellen, suchen viele Leute auf aller Welt. Und es ist ja nicht nur das, sondern Tango ist immer besonders stark oder entwickelt sich dann, wenn Umbruchzeiten anstehen. Das war auch in Argentinien so, aber auch in Berlin, um den Mauerfall herum. Das explodiert dann, wenn die Gesellschaft auseinanderdriftet und wenn die Leute das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendwie zusammenkommen oder irgendwie eine Verbindung suchen oder in diesem Verlorensein. Das ist total faszinierend, finde ich, auf so einer soziologischen Ebene.
Finde ich auch. Und ich finde dieses Band, unabhängig von diesem sehr schönen Satz, den du gesagt hast, dass man jede Schwingung spürt, finde ich auch dieses, dass zwei Menschen so intensiv miteinander tanzen, sich bewegen, aber sich dabei ja auch sehr stark in die Augen gucken ganz oft, hat mich so ein, bitte?
Nee, wir gucken uns nicht in die Augen, aber wir sind Brust an Brust, also.
Und ich schaut euch nicht in die Augen, habe ich das immer falsch gemacht? Habe ich die Leute dann immer böse angestarrt?
Das ist ein bisschen creepy, finde ich, wenn die Leute in die Augen gucken.
Ich habe alles falsch gemacht, okay.
Man guckt eigentlich so links aneinander vorbei oder auf die Hand, die offene Hand.
Okay, jetzt hätte ich so eine schöne Überleitung gehabt, weil ich wollte gerade sagen, es gibt doch diese schönen Experimente, wo Menschen einfach zwei fremde Leute, oft zum Beispiel eine Muslima mit Kopftuch und irgendein so ein blonder Lederhose, sich einfach gegenübergesetzt werden und einfach nichts sagen dürfen, einfach nur schweigen und sich einfach nur anschauen und nach einigen Minuten oder so wird das dann plötzlich, haben die auf einmal irgendwie eine Beziehung zueinander und merken, so sehen sich auf einer menschlichen Ebene. Was ich total spannend finde vor dem Thema Rassismus etc. pp. Okay, aber ich habe alles falsch gemacht, ich habe mich voll zu
Nein, das ist
gemacht.
Doch dasselbe, aber ohne Augen, sondern eben wirklich so körperlich. Also in der Umarmung entsteht immer eine Verbindung, ja.
Ich war auch immer voll der, also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie Tango, ich habe nie so richtig meinen persönlichen Zugang dazu gefunden. Ich habe es mitgemacht, weil es halt in Argentinien, musst du halt Mate trinken und du musst es mitmachen und du musst da. Habe ich jetzt Argentinien gesagt? Ich war in Uruguay.
In Uruguay. Aber schön, dass es da auch gibt.
Ja, genau. Ja, voll. Also da würde ich jetzt ein Fass aufmachen ohne Boden, weil mich natürlich die Geschichte der beiden Länder und der Banda Oriental total interessiert. Genau, aber was, also ich bin eher so der Typ, der dann eher Salsa tanzt oder Bachata, Merengue. Also das wäre ich, genau, ich mag dieses Lockere, dieses irgendwie, aber man weiß trotzdem so ein bisschen vorher schon, was gemacht wird, dann wird's nicht so awkward, so okay, mag die Person das jetzt, sondern okay, ne? Wir driften total ab und wir haben auch gar keine Zeit mehr. Wir müssen über wichtige Themen reden. Aber
ja, Teetasse ausgetrunken.
Aber ich wollte noch ganz kurz, genau, aber lass mich noch ganz kurz fragen, bevor wir aus der Teetasse rausgehen, warum kostet das denn so viel Geld? Ist das jetzt, geht's um die Kurse oder weil eigentlich trifft man sich doch im Park und macht das einfach, oder?
Kann man auch machen, aber Tango ist ein relativ nerdy Tanz. Das ist so ein bisschen wie, ich würde sagen, Kampfkunst. Im Grunde tut man auch nur treten und zuschlagen. Aber man kann das über die Jahre immer besser machen und dann lernt man es am besten mit einem guten Lehrer und gute Lehrer wollen auch bezahlt werden.
Ja, logisch.
Und dann irgendwie hat man dann selber entwickeln ganz viele so einen Perfektionismus im Tango und daran geht das ganze Geld flöten. Mhm. Und es ist auch nicht nur im Park, also das gibt ja auch richtige Veranstaltungen in Ballsälen oder in Kneipen und DJs, die bezahlt werden müssen. Genau, also immer Eintrittsgeld. Und diejenigen, die so richtig drin sind, tanzen ja fast jeden Tag oder mehrmals die Woche. Und wenn du jedes Mal so einen Zehner und dann an der Bar vielleicht noch ein Getränk holst,
ja, okay,
dann geht's ziemlich und dann vielleicht noch ein, zwei Mal die Woche einen Kurs machst.
Dann bin ich mal sehr gespannt, weil heute Abend gehen wir ja gemeinsam dann zur Zeitgeist, dann gehen wir zu eurer Lesung und dann wird ja auch Tango getanzt. Ne?
Ja.
Also ich glaube, du und Ahmad, ihr zeigt uns dann so ein bisschen, wie es geht. Ich bin sehr gespannt, mich da auch mal drauf einzulassen. Okay, raus aus der Tea Time. Wir hatten vor der Tea Time mit dem Thema Traumabonding angefangen und wenn ich jetzt das natürlich, den Anlass, dass wir uns hier heute treffen, ist ja die Erscheinung eures Buches, Komm dahin, wo es still ist, eine Erkundung, ich guck mal gerade nach, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Rororo, ne? Ja. Und ich finde, also rein von der Prämisse, ich habe es ganz ehrlich gesagt noch nicht gelesen, ich habe ein bisschen reingelesen, ich habe ja die Buchfahne bekommen. Was ich aber besonders spannend daran fand, also ich zumindest habe noch nie ein solches Buch gesehen, ist, das sind im Grunde genommen eigentlich erstmal Briefwechsel zwischen dir und deinem heute Ehemann. Ihr wart damals aber noch nicht zusammen. Und erzähl uns ein bisschen, wie kam es dazu erstmal überhaupt, dass ihr miteinander geschrieben habt?
Das Schreiben war unsere Art, uns kennenzulernen. Wir haben uns beim Tango getroffen, aber gar nicht erstmal direkt miteinander getanzt. Hatte verschiedene Gründe, vielleicht auch gar keinen guten Grund. Und irgendwann haben wir angefangen, so zu chatten, aber das Bedürfnis entwickelt, weil wir so viele Gemeinsamkeiten festgestellt haben, tiefer miteinander zu sprechen und den anderen nochmal besser kennenzulernen. Und dass es jetzt nicht bei Chatnachrichten geblieben ist, sondern wirklich so eine lange Briefform entwickelt, sich dazu entwickelt hat. Hat vor allem damit zu tun, dass wir beide das Gefühl hatten, oder wir sind auch, wir schreiben auch beide gern, vielleicht ist das auch so ein bisschen so eine Berufskrankheit, aber wir wollten einander auch in unseren jeweiligen Sprachen schreiben. Das war Ahmad vor allem sehr wichtig, der vor allem auf Arabisch schreibt, und wir können beide gut genug Englisch, dass wir uns da auch irgendwas hätten schreiben können. Aber um uns wirklich in der Tiefe kennenzulernen, und das Interesse war da, war uns klar, okay, wir müssen uns jetzt in unseren eigenen Sprachen schreiben. Aus den Briefwechseln, die wurden dann irgendwie immer intensiver, und wir haben immer mehr so Fässer aufgemacht und dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht ist es gut, wenn das nicht nur im Privaten bleibt, obwohl es privat ist, aber wenn wir über Flucht, Migration, Rassismus, Ankommen, Fremdheitsgefühle, aber auch Verständigung eigentlich sprechen, dann sind das Themen, die zunehmend im Privaten verhandelt werden, obwohl sie ja auch Teil dieses Landes hier sind. Und das ist umso mehr auffällig, als dass unser gesamtgesellschaftlicher Diskurs immer weiter nach rechts rückt und die Narrative eher so sind, das Boot ist jetzt voll, hoffentlich sind sie nicht kriminell, aber einige sind dann doch kriminell. Wie viele können wir abschieben? Welche Partei schiebt mehr ab? Und nützen sie uns eigentlich wirtschaftlich? So, innerhalb dieser Fragen bewegen sich gerade Migrationsdebatten. Aber wir hatten noch so viele andere Fragen an uns, auch offene Fragen, Widersprüche, Gefühle, die so unaufgearbeitet sind, so roh sind, und haben uns gefragt, warum verhandeln wir sie denn nur im Privaten? Um die anderen vielleicht nicht damit zu stören, aber gehört das nicht eigentlich dazu, dass man sich auch mit anderen Menschen auf so einer ganz menschlicher Ebene auseinandersetzt, also mit Leuten, die zugewandert sind? Und so haben wir dann beschlossen, okay, vielleicht setzen wir ein Gegennarrativ. Es ist vielleicht nicht die Antwort, aber es ist eine von hoffentlich sehr vielen Antworten, um ja den Gesprächsraum so ein bisschen wieder sich zurückzuholen. So haben wir dann unseren erstmal privaten, intimen Austausch geöffnet und auch irgendwann dann gewusst, okay, wir schreiben jetzt mit Blick darauf, dass andere vielleicht mal mitlesen werden.
Also um es jetzt mal vielleicht ein bisschen runterzubrechen, wir haben es ja noch gar nicht so klar runter oder definiert. Da schreibt ein Mensch, der im Geflüchtetenheim gewesen ist, weil seine Eltern irgendwie aus Vietnam rausgehen mussten, mit einem Menschen, der aus Syrien geflohen ist, der auf Arabisch schreibt. Hast du auf Deutsch geschrieben oder auf Vietnamesisch?
Ich habe auf Deutsch geschrieben, aber es finden sich auch immer wieder vietnamesische Sätze oder Worte drin.
Okay, das heißt, ihr habt also auf zwei verschiedenen Sprachen oder sogar drei verschiedenen Sprachen miteinander euch ausgetauscht, sehr, sehr intim, aber habt euch dann entschieden, das auch zum Stück oder vielleicht sogar ganz in diesem Buch zu veröffentlichen.
Genau so war das. Die ganz intimen Sachen sind dann auch wieder rausgeflogen.
Wer kann es euch verübeln? Aber auf jeden Fall, und da deswegen, das meinte ich jetzt gerade, für mich ist das was Besonderes, weil sowas in der Form, also ich kenne natürlich Bücher, die irgendwie Briefwechsel enthalten, auch spannende Briefwechsel, aber ich finde, das ist wirklich, wie du sagst, ein Thema, was einfach zur deutschen Gesellschaft gehört, weil es ja irgendwie aber sehr versteckt, sehr privat, sehr intim passiert. Kriegt man oder kriegt die Mehrheit der Gesellschaft sowas, glaube ich, einfach oft nicht mit. War das schwer für dich, das öffentlich zu machen?
Tatsächlich haben wir ziemlich mit uns gerungen. Also wie viel können wir denn jetzt irgendwie erzählen? Aber irgendwann dachten wir uns, warum haben wir eigentlich so Angst davor, das zu veröffentlichen? Ich glaube, es gibt immer eine natürliche Scheu, Privates in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber es gibt nochmal eine besondere Scheu, wenn Menschen wie wir unter besonderem Verdacht stehen, nicht, ich weiß nicht, gut genug integriert zu sein oder nicht der perfekte Ausländer zu sein. Ich weiß gar nicht, ob der Druck nur von außen kommt. Ich mache ihn mir definitiv auch sehr stark selbst. Also ich habe mich in meiner Kindheit und Jugend immer sehr angepasst und sehr positiv darzustellen. Also ich habe mich immer versucht, aber trotzdem dieses Bild zu pflegen. Guck mal, ich bin kein bedrohlicher Ausländer. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Ich habe gute Noten. Ich bin ehrgeizig und fleißig und was weiß ich was. Und kann mich auch noch gut anziehen und mich gut artikulieren. Also das war mir irgendwie auch wichtig, dass ich das auch wirklich alles kann. Aber irgendwann in diesem Schreibprozess habe ich mich gelöst von diesem Druck, ja eigentlich in Anführungsstrichen die gute Ausländerin sein zu wollen, die nicht weggeschickt werden soll, auch stellvertretend für alle anderen, die dann auch nicht weggeschickt werden sollten. So, und dann dachten wir, okay, dann ist dieses Buch einfach sehr roh gewissermaßen, sehr menschlich, aber es ist dann dadurch auch kein Erklärbuch, weil von denen hatten wir schon viele in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Also Bücher, die Rassismus erklären oder Migration nochmal an sich oder Diversität in irgendeiner Form. Aber auf so einer ganz menschlichen Ebene Dinge mal zu verhandeln und sich zu erklären, nicht gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, sondern erstmal gegenüber dem Partner. Das fand ich irgendwie auch nochmal ganz reizvoll an diesem Projekt.
Das finde ich auch immer schön, weil mir fällt es natürlich schwer. Ich finde das wahnsinnig wichtig, dass wir über Themen wie Rassismus reden, ganz besonders, wenn man sich überlegt, jetzt gerade Europawahl, alles, was irgendwie so passiert in diesem Land, in unserer Gegend. Aber oft fällt es mir schwer, zumindest wenn wir jetzt sagen, wir möchten konstruktiven und positiven Journalismus machen, über diese Themen zu sprechen. Ich erinnere mich an eine Folge ganz besonders gut, da war Esra Karaka ja bei mir im Podcast und bei ihr ging es ganz stark so darum zu sagen, ja, natürlich, sie ist eine, so wie ich dich eigentlich auch wahrnehme, wenn man dich bei Zeit Online liest, finde ich, du haust auf die Kacke, zu Recht, du bist wütend, ne? Du schreibst ja auch, du schreibst mit ganz, ganz klaren Worten über politische Aktionen. Ich glaube, du bist einmal wieder in Schlagzeilen gewesen, damals erinnere ich mich, da hast du Horst Seehofer verbal attackiert, für seine, ja, ich würde sagen, Entgleisungen, sprachlichen Entgleisungen, so würde ich es nennen.
Genau, der hat an seinem 69. Geburtstag, war ganz stolz darauf, 69 Leute abzuschieben.
Genau. Und das sind ja alles so Themen, wo ich sage, ja, das wird aber natürlich auch schon sehr, sehr polarisierend und mit ganz viel Emotionen zu Recht auch besprochen in Talkshows und so, zum Glück überhaupt jetzt mal auch drüber gesprochen. Aber wir wollen ja sagen, okay, unser Fokus ist, lass uns über Lösungen reden und damit reden wir über Probleme. Und du bist für mich gleichzeitig, auch obwohl du jemand bist, der auf die Kacke haut, bist du auch ein Mensch, der wahnsinnig viel Konstruktives hat, der wahnsinnig viel Lösungsangebot im Sortiment hat. Und deswegen wollte ich mit dir jetzt zuerst einmal ganz kurz über, noch mal über dieses Trauma-Bonding sprechen. Also offensichtlich hat das ja dazu geführt, dass ihr gebondet habt, so sehr, dass ihr auch sogar geheiratet habt. Aber wie wichtig ist Trauma-Bonding? Und das ist ja manchmal auch was Schlechtes. Wann wird Trauma-Bonding zu was Gutem?
Oh, ich würde sagen, das ist eigentlich nie gut. Und also ich verstehe, warum man das macht, dass man so, wow, der andere hat auch so viel Schmerz erfahren und dass man da so gegenseitig reingeht. Aber was wir auch in dem Buch stark versucht haben, ist, dass wir nicht nur ausbreiten, wo der ganze Schmerz war, sondern versucht haben, einen Umgang damit zu finden. Und zwar sowohl selbst alleine als auch mit dem Partner zusammen. Dann ist es ja nicht selbstverständlich, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, der ein riesen Gepäck mit sich herumträgt, dass man da irgendwie gut durch den Alltag kommt. Also das kann einen ja total aus der Bahn werfen, wenn der andere gerade leidet beispielsweise. Oder wenn man selber sich gerade nicht so gut ausdrücken kann, weil man weiß, da ist irgendwie diffus irgendein Problem, aber ich kann es nicht ausdrücken. Und so ist dieses Buch auch ein Ringen darum, wie wir eigentlich aus all dem Mist im Grunde herauskommen, wie wir als Paar auch ein glückliches Paar sein können, dass es den Alltag auch zum Beispiel genießen kann. Denn man sagt ja immer, das Private ist politisch, aber manchmal hätte ich gerne, dass das Private einfach privat ist und nicht, dass das Politische auch immer einbricht in dieses Private. Ja. Das ist so eine ganz große Sehnsucht und ein ganz großer Kampf, den wir auch führen in dieser Briefform. Also wir kämpfen im Grunde die ganze Zeit um so inneren Frieden.
Das finde ich sehr, sehr verständlich. Das kennen alle Menschen, die in irgendeiner Form Diskriminierung mal gespürt haben, dass du auf der einen Seite, wenn du bist, jemand bist, der vielleicht gut mit Worten ist, der gut darin ist, Dinge auszudrücken, dass du auch vielleicht, kann man sagen, so ein bisschen so ein Role Model bist für gewisse Leute, dann wollen alle immer sofort, haben die Gelegenheit nutzen, mal mit dir zu reden. Und manchmal möchtest du einfach nur privat sein. Manchmal möchtest du einfach nur vielleicht auf einer Party sein und einfach nur die Party genießen und vielleicht jetzt nicht da stehen und dann stehen 5 Leute um dich rum und fragen dich, wie war denn das?
Total. Aber es ist meine Art, Journalismus zu machen. Das war jetzt auch meine Art, Buch zu schreiben, dass ich eben nicht nur auf die Kacke haue, wie du es gerade gesagt hast, sondern tatsächlich, ja, ich spreche schwierige Themen an, aber nicht ohne Grund. Also ich will ja dadurch nichts kaputt machen, sondern ich will im Grunde eigentlich etwas aufmachen, um Dinge zu verändern. Sowohl im Privaten auch als auch gesamtgesellschaftlich. Das durchzieht hoffentlich so meine Arbeit.
Ja, aber ich finde, diese Art, wie das jetzt im Buch geschieht, ist eine sehr viel liebevollere Art und Weise und eine andere Art, als erstmal einen Artikel zu schreiben, wo man sagt, in
einer Talkshow zu sitzen, ja, das ist schon anders.
Total. Was sind denn grundsätzlich deine Strategien, weil du wirkst wie ein Mensch, der sehr reflektiert ist, ein Mensch, der offensichtlich ja auch sehr viele Meilen gelaufen ist, um so diesen Weg durchzugehen, allein schon durch den Podcast damals. Was sind deine Strategien, um mit diesen schweren Themen, mit Krieg, mit Flucht, mit Traumata umzugehen?
Tatsächlich etwas ziemlich Überraschendes, und zwar das auszuhalten und auszusitzen. Also ich glaube, lange Zeit habe ich eher die Strategie gefahren, gerade wenn ich merkte, oh, meine Eltern bedrückt irgendwas oder in einer Beziehung ist irgendwas schwierig, ich vermeide das einfach. Ich will einfach, dass es weggeht, so schnell wie möglich. Deswegen versucht man dann zu trösten oder sich gar nicht mehr damit auseinanderzusetzen und nicht mehr darüber zu sprechen. Und was ich merke, was mir gut tut in der Auseinandersetzung ist, ja, es einfach sein zu lassen, einfach diesen Schmerz sein zu lassen, weil es ist ja nicht das Problem des anderen, sage ich mal, der Eltern oder des Partners, dass da jetzt dieser Schmerz da ist, sondern es ist das Problem von dieser sehr teilweise grausamen Welt. Gleichzeitig muss man sich dabei auch irgendwelche Grenzen setzen. Also ich für mich versuche mich damit auseinanderzusetzen, damit ich es irgendwann auflösen kann, also dass ich einfach akzeptiere, hey, ein Mensch, der mir sehr wichtig ist, leidet jetzt gerade und es gibt einen Grund und das ist auch einfach okay jetzt. Und dann ist halt der Tag dahin, dann ist es einfach so. Aber ich merke auch, okay, es gibt auch immer den Punkt, da wird es mir zu viel, dann gehe ich da wieder raus. Ich kann aber auch jederzeit wieder reingehen. Und das ist für mich so die größte Erkenntnis gewesen, dass es irgendwie wichtig ist, auch mal Pausen zu machen von diesem Fühlen, sag ich mal, oder von diesem Mitleiden oder Mitfühlen.
Und jetzt hast du mir im Vorgespräch so ein bisschen eben erzählt, dass du auch für dich eine ganz besondere Form des Zuhörens gelernt hast.
Oh, kann ich vielleicht von dem Vorher noch irgendwas ergänzen?
Ausnahmsweise.
Also ganz praktisch könnte das so aussehen, wenn wir auch streiten manchmal, weil sich jemand unverstanden fühlt, dann sage ich, okay, wir streiten jetzt, aber ab irgendeinem Punkt sage ich auch, okay, wir lösen es jetzt nicht auf, lass uns irgendwann anderes weiter streiten, ist mir auch wichtig, dass wir es noch auflösen, aber können wir jetzt einfach spazieren gehen oder was ganz anderes machen oder jetzt einfach Pause machen, ich kann jetzt nicht, ich muss mich jetzt hinlegen, ich muss kurz schlafen und dann ziehe ich mich komplett raus. Also das ist so, wie ich das gerade handhabe.
Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Sorry, dass ich das jetzt, bringe dich jetzt nicht raus. Ich würde nur sagen, ich finde es sehr beeindruckend, weil das, ich weiß, wie viel Arbeit das sein kann und was für eine gute Vertrauensbasis man auch braucht in einer Partnerschaft, um überhaupt in der, also, und Partnerschaft muss jetzt gar nicht immer nur romantisch sein, aber dass man an einen Punkt kommt, dass man sagt, wir können streiten und jetzt können wir mal ganz kurz den Streit so ein bisschen, so als wäre so der Arbeitstag vorbei und morgen wird weitergearbeitet, aber jetzt haben wir Freizeit, jetzt gehen wir erstmal ein Eis essen und spazieren.
Das ist ja auch Arbeit, es macht ja auch, den wenigsten Menschen würden ja auch, keine Ahnung, so Dauertherapie machen. Man macht es halt so eine Stunde oder zwei pro Woche oder vielleicht 3 Stunden die Woche, aber dann muss man auch wieder rausgehen und das so arbeiten lassen.
Jetzt habe ich dich eben unterbrochen.
Nee, was war deine andere Frage, die ich jetzt einfach übergangen habe?
Es ging um das richtige Zuhören. Also die, fand das wahnsinnig spannend. Du hast mir das vor dem Podcast, vor der Aufnahme so ein bisschen erzählt, dass du eine sehr bestimmte Art des Zuhörens gelernt hast.
Ja, das war in einem buddhistischen Kloster. Also ich bin gar nicht so religiös. Ich würde sagen, ich bin nicht mal spirituell, aber das fand ich wertvoll, was ich da erfahren hatte. Und zwar gibt es eine Übung, da hört man einander intensiv zu und man denkt sich, ja, ich kann ja zuhören. Ich als Journalistin denke erst recht, ich kann ja zuhören und habe aber gemerkt, bei dieser Übung sollten 2 Leute einander gegenüber sitzen und eine Person erzählt einfach ganz frei raus irgendwas, was sie gerade bedrückt oder beschäftigt. Es gab eine Frage, ich weiß gar nicht mehr, welche Frage das war. Und die andere Person hat vor allem die Aufgabe, komplett da zu sein, also ganz anwesend zu sein, präsent zu sein und das gewissermaßen aufzunehmen, aufzufangen, ohne bestärkende Geräusche, Kommentare wie, ah, echt, keine Nachfragen, kein großes Nicken oder so. Und man ist einfach nur da und will einfach so mit einem offenen Gesicht alles aufnehmen. Das nannte sich dann so Deep Listening. Und es fiel mir so schwer. Es war tatsächlich, dachte ich, das ist so voll, wenn man die ganze Zeit miteinander spricht, dann nickt man und was der Sinn der Übung ist, ist nicht zu sagen, okay, so hört man wirklich zu, so, das gibt nur das eine Zuhören, sondern sich mal bewusst zu machen, dass man durch diese ganzen kleinen Interaktionen auch ein Gespräch lenkt und dadurch das Gespräch im eigenen Interesse weiterlenkt. Dann geht es nämlich nicht mehr nur um die andere Person, sondern indem ich jetzt eine Nachfrage stelle, wann es mir gerade passt oder mache, wenn ich bestimmte Dinge bestärke, dann geht die andere Person vielleicht dann nochmal mehr rein. Und da ging es einfach nur wirklich darum, da zu sein. Und das fand ich so cool und habe es dann auch noch öfter geübt und gemacht und gemerkt, krass, das ist wie so ein Muskel, den man trainieren muss. Das kann man nicht einfach so.
Ich beiße hier gerade nebenbei ein bisschen in die Bank rein, weil mir fällt das unglaublich schwer als Rheinländer. Und ich habe dazu eine ganz kleine Mini-Anekdote für dich. Als ich gerade anfing, Ethnologie zu studieren, wir hatten die Möglichkeit ins, damals hieß das noch Völkerkundemuseum in Hamburg, das heißt jetzt MAG, glaube ich, Museum für angewandte Kunst und ich bin gerade nicht mehr, genau, aber es ist auf jeden Fall das ehemalige Völkerkundemuseum in Hamburg und wir durften dann dahin und wir haben vom damaligen Direktor eine Einladung bekommen, dass er uns das so ein bisschen zeigt. Ich habe natürlich voll verpennt, es war so, ich sag jetzt mal so richtig schön als erstes, war so viel zu spät da rein und es sind diese ehrwürdigen Hallen, ich habe niemanden gesehen, irgendwann kam so eine Frau aus dem Nichts in der Garderobe und ich habe gefragt, wo sind denn die, da haben die gesagt, ja, in der Prärie. So in der Prärie, was? Habe ich gesehen, okay, das Völkerkundemuseum ist wunderschön in Hamburg, das ist so aufgeteilt, so nach kulturellen Regionen auch. Und es gab halt
und es gibt eine Prärie.
Wir haben eine Prärie. Und dann sind wir halt da so durch, an den Büffeln vorbei und ich sehe im Tipi kommen Stimmen raus und dann sehen nur so jemanden, ja, komm rein. Ich ziehe die Schuhe aus, gehe in dieses Tipi und wir sitzen so im Schneidersitz und da sitzt eben auch der Direktor des Museums im Schneidersitz irgendwie so am Lagerfeuer in diesem Tipi und er sagt, aha, wer ist denn hier zu spät? Wer bist du? Wo kommst du her? Ich gesagt, aus Köln. Sagt er, ja, super, dann brauche ich dich mal als Beispiel. Und hat dann Hamburger Studenten genommen und mich genommen. Und dann hat er uns die Frage gestellt, die ich dir jetzt gerne stellen möchte. Wenn A redet, wann redet B? Würdest du jetzt sagen, du bist aus Berlin inzwischen? Also jetzt rein Deutsch, Deutschland.
Ja, ich wohne in Berlin und ich sage meistens, wenn ich außerhalb von Berlin bin, dass ich aus Berlin bin, aber in Berlin würde ich das niemals wagen okay. zu sagen.
Niemals wagen. Okay, aber lass uns jetzt mal für Berlin reden. Wenn A redet in Berlin, wann redet B?
Was, wenn A
über wenn Berlin? Wenn zwei Menschen sich unterhalten, wenn A redet, wann redet B, was würdest du sagen?
Ja, im Idealfall danach, aber eigentlich so gleichzeitig.
Gleichzeitig, ne? Also das ist halt, genau, in Köln ist es halt auch so, im Rheinland, in Bayern ist es auch stark so. Du hast halt so, und was drückt es aus, wenn B redet, während A redet?
Oft Zustimmung oder also aktives Dabeisein.
Genau, also das ist es, also sehr positiv. Also ich bin voll spannend. Wir haben so richtig Phrasen dafür. Nee, ach was, ach leck mich am Arsch, nee, das kann doch nicht sein, hör auf. Ne? Also das sind so, das ist wirklich sehr, sehr positiv und es drückt aus, bitte erzähl weiter. Wenn ein Rheinländer schweigt, während du redest, außer es ist so ein ganz besonders reflektierter Dude oder so, ja, das ist in der Regel immer, wann, okay, super, super awkward, hör bitte auf. Deswegen Rheinländer können das gar nicht haben, möchten Stille immer füllen. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe gemerkt, da ist es halt komplett anders. Es ist komplett andersrum. Es ist nämlich.
Die hören ruhig zu?
Die hören, ja, die sagen nichts. Weil das ist ja, die sagen ja klar, also A, wenn A redet, hält B die Klappe. Und dann unterhält sich, und dann redet B. Weil man hört sich, so, und diese Stille heißt mega spannend. Ich höre dir aufmerksam zu, red weiter. Und wenn der redet, während du redest, heißt das, ach, geh mal, mach mal, Digga, mach mal, komm. So, fand ich jetzt gerade irgendwie ganz spannend, so dass man schon innerhalb Deutschlands so ein Kommunikationsdivide hat.
Voll, vor allem produziert das ja auch viele Missverständnisse wahrscheinlich, wenn man irgendwo anders hingeht und sich denkt, okay, was ist jetzt mit dem? Interessiert das denn überhaupt nicht, wie ich gerade spreche?
Ja, genau. Und dann dieses Buddhistische von, du musst einfach zuhören, damit es nur um die andere Person geht. Boah, das würde mir sehr, sehr schwer fallen.
Das ist auch, also es ist wirklich schwer. Ich glaube, es ist nochmal schwer, wenn man ADHS dann, also eh schon so zappelig ist und die ganze Zeit unterbrechen will. Oder neurodivers, sage ich mal. Aber wenn man das als Übung ganz klar markiert und das sind einfach die Gesprächsregeln, dann kann es was total Heilsames sein. Weil manche Menschen kennen es nicht, einfach irgendwie zu reden, ohne die ganze Zeit dabei unterbrochen zu werden, durch was auch immer, selbst wenn es bestärkende Kommentare sind. Umgekehrt fand ich das nämlich auch, dass wenn man mal diese Art von Aufmerksamkeit bekommt, dieses vollkommene Dasein, nicht abschweifen, sondern die Person guckt einen ganz intensiv an, lächelt vielleicht so ganz bisschen, dann das ist erst fast bedrückend, das ist ganz nah, das ist richtig komisch, so man wird fast schüchtern dabei, aber irgendwann wird man auch ganz frei beim Sprechen. Also kann ich nur mal empfehlen, so das auch unter FreundInnen oder so, dass man das einfach einmal ausprobiert.
Also richtiges Zuhören als Strategie, auch jemanden komplett sich auf eine Person einzulassen, auf eine Geschichte einzulassen, auch ein sehr erhebendes, empowerndes Element. Und jetzt müssen wir aber, die Zeit rennt davon, aber in eurem Buch geht es ja auch viel um Sprache. Wir haben das eben schon anklingen lassen. Es sind jetzt drei verschiedene Sprachen und Sprache ist ja, es gibt ja auf Englisch den schönen Begriff Lost in Translation, also in der Übersetzung verloren sein. Wie habt ihr das geregelt mit der Sprache? Wie seid ihr damit umgegangen, dass ihr unterschiedliche Sprachen sprecht?
Ahmad hat auf Arabisch geschrieben und ich auf Deutsch. Und dazwischen gab es eine künstliche Intelligenz, also entweder Google Translate oder DeepL oder ChatGPT dann later, später. Lost in Translation. Die dann übersetzt und vermittelt hat. Und das fand ich eine super spannende Erfahrung, weil wir hätten natürlich auch beide in mittelmäßigem Englisch uns schreiben können und dann das zum Beispiel zu einem Buch übersetzen. Aber das war uns gar nicht möglich, gewisse Erfahrungen oder Meinungen auf Englisch zu teilen, weil Englisch ist zwar eine praktische Sprache, aber es ist auch irgendwie für uns beide zumindest ein Werkzeug und keine Sprache, an der wir sind ja auch noch AutorInnen, ich glaube, das macht es auch noch mal ein bisschen anders, keine Sprache, an der wir intensiv gearbeitet hätten, wo wir kreativ sein könnten. Und es gehört aber manchmal zu einem Menschen dazu, dass er sich so ausdrückt, wie nur er sich ausdrückt und nicht so, wie sich irgendwelche Seriencharaktere auch ausdrücken. Das sieht aber schnell, wenn man ins Englische rutscht, dass man dann irgendwie, ja auch, keine Ahnung, kommuniziert wie die Leute in Friends oder so. Und dann haben wir das in die Übersetzungsmaschinen gegeben und die geben einem natürlich erstmal irgendwas raus. Und das kann man sagen, ja, ist jetzt umständlich, aber ich fand das eine total gute kreative Übung einerseits. Es gibt ja beim Schreiben auch diese kreative Übung, dass man irgendwelche Worte ausgelost, gewürfelt, zugeworfen bekommt und daraus eine Geschichte macht und dann eher assoziativ arbeitet. Also man weiß gar nicht, was, also es ist einfach nur kreativitätsanregend. Aber jetzt speziell in unserer Paarkommunikation hat es auch gemacht, dass dadurch, dass ich nicht gut verstanden habe, was die Übersetzungsmaschinen mir sagten, dass ich mir extra viel Mühe gegeben habe, das zu verstehen, dass ich es nochmal und nochmal gelesen habe, vielleicht eine andere Übersetzungsmaschine gegeben habe oder mir die englische Übersetzung habe geben lassen, nicht nur die deutsche, oder einfach ganz oldschool nachgefragt habe, was er denn wirklich gemeint haben könnte. Und am Ende ist dadurch vielleicht sogar die aufrichtigere oder interessiertere Auseinandersetzung oder Konversation entstanden, weil ich weiß nicht, ob, wenn mir ein Mensch das perfekt übersetzt hätte, oder was heißt hier perfekt, es gibt ja keine perfekten Übersetzungen, ne? Es ist immer, Übersetzungen sind immer Interpretation, oder wenn wir linguistisch dieselbe Sprache gesprochen hätten, weiß ich nicht, ob ich mich so intensiv mit dem Gesagten auseinandersetzen würde, wie ich es gemacht habe, dadurch, dass ich die Übersetzung nicht richtig verstanden habe.
Ja, das leuchtet mir komplett ein. Ich habe es gerade gesagt, die Zeit rennt unglaublich. Wir müssen zum Schluss kommen. Ich würde gerne zum Abschied dieser Episode dich nochmal ganz einfach fragen wollen, warum sollte man dieses Buch kaufen? Also damit meine ich auch im Hinblick darauf, warum könnte das vielleicht auch ein kleiner Lösungsansatz, eine kleine Hilfe für Menschen sein?
Vorweg, ich finde Selbstmarketing ganz, ganz furchtbar, gerade wenn es so ganz persönlich intime Geschichten geht. Ich hoffe ja immer, die Leute finden es irgendwie und dann mögen sie es, aber das Leuten anzudrehen, finde ich schwer. Aber was ich schon glaube, und zwar auch wirklich, das ist kein Marketing jetzt, ist, dass es ein Buch der Verständigung ist, über alle Grenzen hinweg, sprachliche, emotionale, kulturelle, und dass es eine, ja, so ein ständiges Ringen darum ist, sich wirklich richtig zu verstehen. Und ich glaube, wenn man sich mal darauf einlässt und sich jetzt und nicht erwartet, dass da jetzt etwas, weiß ich nicht, total Erklärendes oder Unterhaltsames kommt, sondern wirklich zwei Menschen, die sich sehr viel Mühe geben, dass man dann auch mit uns ringen kann und vielleicht auch dadurch ja inspiriert ist oder Mut schöpft oder in irgendeiner Form Lust hat, sich mit anderen auseinanderzusetzen, auch wenn man es nicht sofort versteht. Natürlich will man immer alles sofort auf die einfachste Weise verstehen, aber dieses Buch zeigt, naja, manchmal dauert es ein bisschen, aber es kann dann auch sehr, sehr lohnenswert sein.
Komm dahin, wo es still ist, eine Erkundung. Wir gehen jetzt gleich erstmal dahin, wo es laut ist, nämlich erstmal auf eure Lesung, auf einen Tangoabend. Deswegen müssen wir hier zum Schluss kommen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, Vanessa, dass du so ehrlich, so intim, so offen mit mir hier in diesem Weltaufgang-Podcast warst. Ich möchte ein ganz, ganz herzliches Dank aussprechen an alle, die zugehört haben, und euch bitten, wenn ihr es soweit geschafft habt, hier diese Folge zu hören, dann das noch nicht gemacht habt, dann seid doch so lieb, abonniert auch diesen Podcast und lasst auch gerne eine Bewertung da. Das brauchen wir unbedingt, damit noch mehr Menschen diese wunderbaren Dinge, diese Worte, die du heute gesagt hast, hören können. Wir werden auch ganz bald dein Buch, glaube ich, dreimal signiert auch verlosen. Also wenn ihr das dem Good News Magazin noch nicht bei Instagram folgen solltet, solltet ihr das auf jeden Fall tun. Da machen wir das. Und wenn diese Folge rauskommt, letzter Werbeblock von meiner Seite aus, dann wird, glaube ich, schon raus sein oder dann ganz kurz danach die neueste Ausgabe unseres Printmagazins auch rauskommen mit dem extrem spannenden Thema Wasser. Es werden so, so coole Themen dabei sein. Mhm. Ich habe selber ein paar Menschen aus Italien begleiten dürfen, die unter Wasser tatsächlich Basilikum und mittlerweile über 54 Gemüsesorten und Kräuter anpflanzen. Also lohnt sich die Ausgabe wie immer und ein Abo für die mühevolle, liebevolle Arbeit aller Menschen, die mit uns arbeiten. Danke fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Danke, dass du da warst.
Tschüss.
Tschüss.